Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier wieder sein kann. Alle Jahre wieder kommt der Alttestamentler aus Wiedernest hier im November. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich hintereinander hier in eurer Gemeinschaft genießen kann. Und zunächst mal möchte ich mich hier für diese schöne, einfühlsame Überleitung zu der Predigt bedanken. Es gibt in meinem Leben mehr als eine Situation, wo ich genau das erlebt habe, wo ich nicht mehr wusste, was soll ich beten. Und dann habe ich das Vaterunser gebetet und habe gemerkt, wie es anfängt, mich zu tragen. Ein so schönes Gebet. Aber ausgesucht habe ich diesen Text für heute, weil er etwas mit Josef zu tun hat. Josef ben Yaakov oder ben Israel, Israel. Josef, der Sohn des Jakob oder des Israel, mit dem wir uns von Montag bis Mittwoch beschäftigen wollen. Unser Vater im Himmel, unser tägliches oder nötiges Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Spätestens am Mittwoch wird klar werden, wir werden die meisten verstanden haben, was diese Bitte mit Josefs Leben zu tun hat. Und mir geht es aber gerade bei dem ersten Teil, unser tägliches Brot gib uns heute, genau so. Und ich empfinde das genauso, wie Volker das eben in der Einleitung gesagt hat. Können wir mit dieser Bitte noch was anfangen? Mir fällt es als Evangelikaler viel leichter, um die erste und zweite Bitte zu meiner zu machen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jawohl, das Reich Gottes, Mission, Evangelisation, Neugründung von Gemeinden, Wachstum von Gemeinde Jesu Christi. Das sind doch die geistlichen Ziele, die wir anstreben und fördern sollen, von unserem Vater im Himmel erbitten sollen. Kann man heute denn noch solche Gebetsanliegen wie das um das tägliche Brot thematisieren? Das hat mich erschüttert. 11 Millionen Tonnen Lebensmittel allein in Deutschland. Ich bin ja Nachkriegskind und in einer Zeit, da ich kein Schulbrot mitkriegte, weil es das noch nicht gab in Deutschland, sondern ich von der amerikanischen Schulspeisung lebte im Schulunterricht, eine Tasse Kakao und ein Vollkornbrötchen kriegten wir dann morgens in der Schule geliefert. Da hörte ich dann, dass auch in Amerika nach dem Ersten Weltkrieg in der Zeit der Weltwirtschaftskrise schiffeweise Lebensmittel im Atlantik oder in der Karibik versenkt wurden. Ich konnte es nicht fassen. Und heute geht es uns so gut. Da haben wir uns angewöhnt, die Wurst ohne Brot zu essen. Aber darüber hinaus noch die Frage, dürfen wir denn überhaupt vor Gott persönliche Wünsche haben, geschweige denn äußern? Ist es nicht ungeistlich, wenn es mir nur um die Fragen des, nicht nur um die Fragen des Reiches Gottes geht? Jedenfalls bei mir entdecke ich immer wieder gewisse Blockaden, wenn ich Gott um mein persönliches kleines Anliegen in meinem persönlichen kleinen Leben bitte. Wie oft habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich Gott mit meinen unbedeutenden individuellen Sorgen und Wünschen komme. Stattdessen sage ich mir, sollte ich lieber um die Beendigung der Christenverfolgung in Nordkorea beten oder um eine Erweckung hier in Deutschland oder Ähnliches, jedenfalls um was Geistliches. Aber es ist nun mal so, die Bitte um das tägliche Brot für heute steht im Vater unser, in dem Gebet, das Jesus seiner Gemeinde anempfiehlt zu beten. Vielleicht sollte man sogar besser sagen, befiehlt zu beten. So sollt ihr beten, sagt er ja. Tatsächlich, Jesus trägt uns auf, für unsere irdischen Bedürfnisse zu bitten. Das heißt, Essen und Trinken sind Jesus wichtig. Jesus kennt keine Askese. Dieses große christliche Ideal, das wir über 2000 Jahre bis ins 19., auch vielleicht noch 20. Jahrhundert hinein gehabt haben. Jesus war Jude und als Jude hat er natürlich gefastet. Aber alttestamentliches Fasten ist etwas anderes als Askese. Fasten hat nichts mit platonischer Leibfeindlichkeit zu tun. Das kommt ja aus der platonischen Philosophie, diese Dreiteilung, ja, sogenannte Trichotomie. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Das greift zwar das Neue Testament auf, aber es geht auf Platon zurück. Der Geist ist das Höchste, die Seele dazwischen und dann das Fleisch, das Unterste, das ist der Leib. Da sitzt die Sünde, muss der Mensch abwehren. Und das kann er am besten auch, wenn er asketisch lebt, also sehr bedürfnislos und gerade so am Hungertod vorbeischlittert, weil er es sich nicht leisten kann, satt zu werden, sondern weil er es nicht will, seinen Körper gering schätzt und gering achtet. Aber im Alten Testament wie im Neuen ist der Körper Gottes Gabe, ist wichtig. Essen und Trinken sind wichtig. Und wenn ein Jude fastet, dann verzichtet er auf etwas, was ihm wichtig ist, Geschwister. Weil im Augenblick ihm etwas anderes wichtiger ist, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Fasten sagt immer, dass der Mensch, der fastet, auf etwas Wichtiges verzichtet. Essen und Trinken werden von Jesus nicht gering geschätzt. Askese kommt aus der Leibfeindlichkeit platonischer Philosophie. Und erst im Mönchtum macht sich das in der christlichen Kirche breit. Seit dem Mönchtum kennen wir so etwas wie Verneinung und Verachtung der leiblichen Bedürfnisse, Ablehnung des Körpers. Aber Gott hat uns nicht als Geistwesen geschaffen, sondern mit einem Leib aus Fleisch und Blut. Und vor allen Dingen, so nennt das Alte Testament es, mit einer Seele. Nicht mit einer platonischen Seele, die unsterblich ist und aus der göttlichen Welt kommt, nein. Biblisch bedeutet Seele den Menschen, der mit Bedürfnissen lebt. Der Mensch, der Hunger und Durst hat, der Liebe braucht, der Anerkennung braucht, das ist der Mensch, der als Seele bezeichnet wird. Also, der Mensch mit irdischen Bedürfnissen wie Hunger, Durst, Schlaf, körperliche Liebe, mit dem Bedürfnis, Bestätigung zu finden, Lob und Anerkennung und Erfolg, mit dem Wunsch, akzeptiert zu werden, Geborgenheit zu erleben oder Freiheit, mit der Sehnsucht nach einer gelingenden Gemeinschaft, nach Freundschaft, nach Liebe. Das ist alles der Mensch, der als Seele bezeichnet wird. Der Mensch, der nach einem erfüllten Leben strebt und sich danach sehnt. Nach einem Leben in Glück und Zufriedenheit. Alle diese Bedürfnisse hat Gott doch als der Schöpfer in seine Geschöpfe hineingelegt, in euch und in mich. Sie sind von Gott gegeben, sind nicht ungeistlich. Es ist unsere Seele, die Brot braucht, Essen und Trinken und alles, was wir für unsere Lebenserfüllung nötig haben. Und weil es die Seele ist, die das alles braucht, und eben immer wieder neu braucht. Das ist typisch für die Seele, dass sie nie ein für alle Mal satt ist, nie ein für alle Mal Durst gestillt bekommt. Weil es die Seele ist, sagt Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Und morgen gib's uns wieder, denn morgen habe ich wieder Hunger und wieder Durst und wieder Sehnsucht nach Liebe und nach Anerkennung und nach erfülltem Leben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das respektiert, dass der Mensch Seele ist, dass er nie endgültig satt ist, nie endgültig zufrieden. Das hat nichts mit Sünde zu tun, sondern mit Schöpfung. Ich brauche, ja, stellt euch vor, ich hätte bei der Hochzeit meiner Frau den berühmten Kuss gegeben, bei der Eheschließung, wo die ganze Kirche klatscht, ja, und dann gesagt, so Schatz, das reicht jetzt für unsere Ehe. Ja? Nein. Wir brauchen immer wieder eine Umarmung. Wir brauchen immer wieder diesen Satz, hast du gut gemacht. Oder schön, dass ich mit dir zusammenleben kann. Schön, dass du mein Freund bist. Ich finde dich einfach gut. Sowas kann man nicht sagen, ich habe dir das doch schon vor 20 Jahren gesagt, das weißt du doch. Das brauchen wir eben einfach immer, weil wir Seele sind. Jeden Tag neu. Nie sind wir ein für alle Mal satt. Wir essen und trinken, ich wiederhole es, weil es mir wichtig ist, wir essen und trinken immer nur mein tägliches Brot für heute sein können, so stellen mich Lob und Anerkennung nie endgültig zufrieden. So brauche ich immer wieder aufs Neue die Erfahrung, dass mir jemand Schutz und Geborgenheit schenkt oder Vertrauen und Freiheit, dass er mir Bestätigung und Bestärkung gibt oder auch Korrektur und Kritik, lebensförderliche, sachdienliche Kritik. Das alles gehört zum täglichen Brot. Auch zu deinem täglichen Brot, das du täglich neu brauchst, um als Mensch leben zu können. Manchmal nur, um überleben zu können, manchmal auch, um aus deinem Leben etwas Schönes und Bedeutungsvolles zu machen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und jetzt bitte ich dich, überleg mal, was ist denn jetzt mein tägliches Brot? Was habe ich für heute nötig? Jesus sagt ja folgendermaßen, sollt ihr bitten. Damit fordert er ja seine ganze Jüngerschaft auf, die Gemeinde auf, die zusammensteht. Und darum betet die Gemeinde auch, dass dieses Gebet, es ist ein Gemeindegebet. Und jetzt sind wir in der Gemeinde zusammen. Und heute Morgen fordert Jesus euch auf, euch gemeinsam an Gott zu wenden und jeder für sich. Mit der Bitte um das tägliche Brot. Und jetzt mache ich eine kleine Redepause. Und jeder überlegt sich mal, was ist das? Was brauche ich heute? Und dann sag es deinem Herrn, deinem Vater im Himmel, der uns dieses Gebet aufgetragen hat. Ich gucke auf die Uhr, 2 Minuten. Jeder kann es jetzt in aller Kürze oder Länge das sagen, Gott, was ihm einfällt. So, die 2 Minuten sind um. Ich mache weiter. Ich wünsche euch, dass Gott das hört, was ihr ihm gerade gesagt habt. Und dass ihr das erlebt, dass er es euch gibt. Jesus nun verbindet die Bitte um das tägliche Brot unmittelbar mit der um die Vergebung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Und bei dem Lied, das wir eben sangen, fand ich das so toll, dass ihr dir das vorgesungen habt, diese beiden auch musikalisch miteinander verbunden habt. In einem Atemzug ist mir das aufgefallen, während sonst immer eine Zäsur war. Und dachte ich, ach Mensch, das passt ja hervorragend, wie das hier gesungen wurde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Das ist eine Bitte. Eigentlich steht für Schuld hier ein Wort im Plural. Vergib uns unsere Schulden. Unser vielfaches schuldig geworden sein. Was meint Matthäus damit? Wirft man mal auf einen Blick auf das Lukas-Evangelium, wo ja auch das Vaterunser steht, aber von Lukas überliefert, dann merkt man einen Unterschied. Lukas benutzt nämlich für Schuld ein anderes Wort, das Wort für die grundsätzliche Sünde, die uns von Gott trennt, Hamartia. Also es gibt auch im Neuen Testament, Matthäus hat eben ein anderes Wort. Ja? Hamartia, das ist das, was uns seit dem Sündenfall von Gott trennt, was Jesus am Kreuz auf Golgatha überwunden hat, indem er uns wieder mit Gott in Verbindung gebracht hat. Da hat er diese Sünde überwunden, die Hamartia. Matthäus wählt ein Wort, das eigentlich sowas wie Verantwortung vor dem anderen meint. Vergib uns unser schuldig geworden sein. Eigentlich die Verschuldung, das passiert immer wieder im alltäglichen Leben. Zunächst meint Verschuldung das, was zum Beispiel ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer schuldet. Im Blick auf die Leistung, die der Arbeitnehmer gegeben hat, dem Tagelöhner. Also der Arbeitgeber schuldet dem Arbeitnehmer den Tagelohn und darf ihn diesem nicht schuldig bleiben. Er macht sich schuldig, wenn er diesem Lohn schuldig bleibt. Ja? Dann hat er sich schuldig gemacht vor dem Arbeitgeber. Aber auch derjenige, der Schulden hat, wird vor dem Schuldherrn schuldig, wenn er die Schulden nicht zurückzahlt. So wie der Schalksknecht, so dieser unbarmherzige Diener, der von dem Herrn eine unendlich große Schuld, ganz, ganz viele Schulden erlassen bekommt und dem anderen, seinem Bruder, die kleine Schuld nicht vergeben kann und sofort einfordert. Das Wort ist hier verwendet. Also etwas, was man im Alltag dem anderen schuldet. Matthäus denkt also vor allem an eine umfassende Verantwortung, in die uns unser Christsein stellt. Und dies einerseits Gott gegenüber, ja, wir erkennen ja in dem reichen Mann, der dem unbarmherzigen Schuldner die Schuld erlässt, Gott. Gott gegenüber sind wir schuldig, aber auch gegenüber Mitmenschen. Der eine, der dem anderen nur die 100 Denare schuldet. Und diese Verantwortung vor Gott können wir gerecht werden, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Und wir können unserer Verantwortung von Menschen gerecht werden, wenn wir einem, der uns etwas schuldet, die Schuld erlassen, wenn wir ihm vergeben. Das gehört in diesem Begriff hier zusammen. Verantwortung vor Gott und Menschen in den alltäglichen kleinen Vergehungen und Übertretungen. Also, es handelt sich hier um die Vergebung für die zahlreichen Gelegenheiten in unserem Alltag, bei denen wir unserer Verantwortung nicht nachgekommen sind. Im Leben mit Gott, im Leben mit den Menschen. Es sind die größeren und kleineren Egoismen und Feigheiten und Bequemlichkeiten. Wenn ich sehe, meine Frau ist K.O., und hat sich vorgenommen, da im Garten noch Laub zu harken. Und ich merke, sie hat eigentlich keine Kräfte mehr und ich lasse sie es machen. Dann bin ich meiner Verantwortung nicht nachgekommen, statt dass ich sage, komm Schatz, heute hake ich mal das Laub weg. Solche Kleinigkeiten, um die Dinge geht es hier. Oder vielleicht auch um Unehrlichkeiten, die aus Feigheit entstehen. Um kleine Gemeinheiten und Sticheleien oder einfach, wie ich sagte, um unterlassene Hilfeleistung für Menschen. Wir sehen, da ist jemand in Not, der braucht Hilfe und wir verweigern sie ihm. ganz neu, ja ganz aktuell. Wir leben ja mit Flüchtlingen und Asylbewerbern manchmal Seite an Seite und sehen, was die brauchen. Und wenn wir da unsere Hilfeleistung unterlassen, wenn wir ihnen nicht helfen, hier anzukommen, zu erleben, Menschen akzeptieren mich, wie ich bin. Besser kann man ihnen gar nicht sagen, dass es einen Gott gibt, der sie akzeptiert, wie sie sind. Dann unterlassen wir eine nötige Hilfeleistung, für die wir Gott um Vergebung bitten müssen, mit deren Unterlassung wir vor Menschen schuldig geworden sind. Nicht weniger nötig also als das tägliche Brot brauchen wir die Vergebung, die uns zu überleben hilft. Die Vergebung, die ich erhalte und die ich jemandem zuspreche. Aber zunächst mal brauche ich die Vergebung, die ich erhalte. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gesagt, Sünde, ja, das ist nur die Hamartia, das, was mich von Gott trennt. Jesus hat das gelöst. Und ich musste wieder allmählich dazu zurückkommen, was ich als Kind regelmäßig gemacht hatte. Abends fragen, Herr, womit habe ich Menschen oder dich verletzt? Die Gemeinschaft mit dir und Menschen gestört. Und dann immer wieder regelmäßig um Vergebung bitten und habe gemerkt, wie entspannt ich dann einschlafen kann. Wie wohltuend das ist. Versteht ihr? Unser tägliches Brot gib uns heute und die täglich erfahrene Vergebung gib uns auch heute. Für heute. Und morgen brauche ich wieder eine neue Vergebung, weil ich morgen wieder schuldig werde und meiner Verantwortung nicht nachkomme. Oder, naja, ein bisschen salopp gesagt, die Sau habe raushängen lassen und Menschen damit verletzt habe. Ich brauche Vergebung genauso nötig wie das tägliche Brot. So hält mich die Vergebung auch aufrecht und gibt mir Kraft für mein Leben, wie das Brot. Das ist die Vergebung so etwas wie eine lebenslange, lebenserhaltende tägliche Nahrung. Und darum nennt Jesus das in einem Atemzug. Und genauso bemerkenswert finde ich, dass Jesus diese Bitte um die Vergebung erweitert, um diesen Satz, wie wir auch unseren Schuldnern vergeben. Die einzige Bitte, die erweitert wird, die nicht kurz und prägnant ist. Lebenserhaltend ist offenbar nicht nur meine Beziehung zu Gott, den ich für mein Fehlverhalten um Vergebung bitte, ebenso notwendig ist auch die Belebung meiner Beziehung zu Menschen, denen ich meine Vergebung gewähre, nachdem sie an mir schuldig geworden sind. Und hier spielt die Zeitform, die Matthäus für das menschliche Vergeben gewählt hat, eine nicht unwichtige Rolle. Diese Zeitform sagt nämlich in Anlehnung an die aramäische Ursprache und Landessprache Jesu, dass die Vergebung stattgefunden haben soll und immer wieder stattfinden muss. Man kann also übersetzen, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern und wie wir immer wieder neu vergeben wollen unseren Schuldigern. Das ist beides in dieser Aorist-Form drin. Auch hier also wieder die Parallele zwischen dem täglichen Brot, das ich jeden Tag wieder neu brauche, und der Vergebung, die ich jeden Tag immer wieder neu zusprechen muss. Also, so nötig wie wir ein tägliches Essen und Trinken haben, so nötig brauchen wir zum Überleben die je neue Erfahrung, dass uns unsere Fehltritte und Fehlgriffe verziehen werden. Ich brauche das und jeder von euch braucht das auch. Und du und ich, wir müssen es uns gegenseitig auch wiederum als tägliches Brot austeilen. Unter Umständen 7-mal am Tag, so sagt das Jesus in Lukas 17, Vers 4. Vielleicht auch einmal 70-mal 7 am Tag, Matthäus 18, Vers 22. Das fragt nämlich Petrus seinen Herrn. Wie oft muss ich vergeben? 70-mal 7-mal? Nein, 7-mal am Tag. Und Jesus sagt, 70-mal 7-mal. Was sagt Jesus damit? Er sagt, Petrus, hör auf zu zählen. Sieh deine Vergebungsbereitschaft nicht als gesetzliche Leistung an, die Gott von dir fordert, als geistliche Leistung oder gesetzliche Forderung, sondern sieh doch den Menschen, der von deiner Vergebung lebt. Sieh den Menschen, der deine Vergebung braucht, den du wieder aufrichten kannst mit deiner Vergebung, dem du die Last seiner Verschuldung abnehmen kannst mit deiner Vergebung. Nun ja, genau an der Stelle komme ich an meine Grenzen. Ich sage das ganz offen, hier erlebe ich mich als Sünder. Es gibt Menschen, bei denen habe ich irgendwann gedacht, jetzt ist Schluss. Nochmal unternehme ich nicht den Versuch, einen Neuanfang zu machen. Ich habe das schon so oft versucht und immer verweigert er sich. Jetzt reicht's. Doch unser Vater im Himmel entlässt mich nicht mit seiner Erweiterung der Bitte, wie auch wir vergeben, entlässt mich nicht aus der Pflicht. Hier eine wichtige Nebenbemerkung. Meine Vergebung, die ich meinem Mitsünder gewähre, ist in dieser Bitte, vergib uns unsere Schulden, wie wir die schon unseren Schuldnern ihre Schulden vergeben. In dieser Bitte ist meine Vergebung nicht die Bedingung dafür, dass Gott mir vergibt. Nicht die Bedingung dafür, dass Gott mir vergibt. Sie kann es nicht sein und sie darf es nicht sein. Niemals. Das will ich ganz dick unterstreichen. Aber auch das Vater und das auch das Vaterunser, das oder am Ende des Vaterunsers ist ja ein Satz angefügt: Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Auch dieser Satz, der am Ende noch sozusagen nachklappt, meint nicht einen für jede Situation gültigen Grundsatz. Immer wenn ich nicht vergeben kann, dann vergibt Gott mir auch nicht. Nein, Jesus meint hier einfach nur eine Haltung, die Haltung eines Christen, der sagt, und dir will und werde ich nie vergeben. Das will ich einfach nicht. Nein, das mache ich nicht. Da kann mir keiner was reinreden, auch Gott nicht. Dir vergebe ich nicht. So eine grundsätzliche Verweigerung der Vergebung, die führt dazu, dass Gott mir auch nicht vergibt. Das ist aber etwas anderes, als wenn ich mich um Vergebungsbereitschaft bemühe, wenn ich darum ringe, wenn ich mir sie ersehne, aber wenn ich es nicht schaffe, einem Menschen zu vergeben. Oder wenn immer wieder die alten Verletzungen hochkommen, mein Herz immer wieder durch die Hintertür erreichen, dass ich dem, der an mir schuldig geworden ist, immer wieder das vorwürfe, was er getan hat. Obwohl ich ihm schon 20 Mal vergeben habe. Das ist hier gemeint. Wenn ihr nicht vergeben könnt, dann wird Gott euch auch nicht vergeben. Die grundsätzliche Verweigerung der Vergebung. Ich muss ja mal gucken. Diese Chance, dass wir Vergebung erhalten von Gott, ist ja eine Chance, die Gott uns schenkt, die wir immer wieder in Anspruch nehmen dürfen, von der wir Tag für Tag leben, die uns Tag für Tag aufatmen lässt. Und diese Chance ist auch gleichzeitig immer wieder eine Freiheit, die wir nicht für uns behalten dürfen. Was Gott uns geschenkt hat, sollen wir weitergeben. Versteht ihr, es geht gar nicht um einen Befehl. Wenn du nicht vergibst, dann vergibt dir Gott auch nicht. Sondern lass dich von Gott beschenken. Und nur wenn du wirklich Vergebung erfahren hast und erlebt hast, wie befreiend das ist, wie du wie ein Korken, so fühle ich mich manchmal, wenn Gott mir vergibt, wie so ein Korken, den man unter Wasser hält und dann loslässt. Springt er nach oben. Jesus hat mir vergeben. So schön ist das. Und daran möchte ich jetzt andere Menschen auch Anteil haben lassen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich möchte, dass mein Bruder, meine Schwester neben mir genau, und zwar durch mich, diese Erfahrung machen kann. Mir ist vergeben. Und bei dem Bernd Brockhaus habe ich direkt erlebt, wie das ist, wenn er mir vergibt. Jetzt kann ich nachempfinden, wie das ist, wenn Gott mir vergibt. Wir sollen die Menschen, mit denen wir zusammenleben, an Gottes Vergebung teilhaben lassen, ihnen an unserer Chance, befreit zu leben, Anteil geben. Insofern entlässt uns Jesus nicht aus der Verpflichtung zu vergeben. Jede Gelegenheit, seine Vergebung aus Gottes Hand entgegenzunehmen, soll für dich eine Gelegenheit sein, sie weiterzugeben. Es gibt immer genügend Menschen, denen du Gottes Vergebung weitergeben kannst. Warum? Naja, es gibt immer genügend Menschen, die an dir schuldig werden. Aber ich weiß auch, wovon ich rede. Ich weiß, wie schwer es ist, meinen Zorn, meine Verbitterung durch meinen Willen zur Vergebung und zur Versöhnung zu besiegen. Ich weiß, dass es viel leichter ist, hier oben zu stehen und über Vergebung zu reden, als Vergebung zu gewähren oder auch manchmal noch schwerer, um Vergebung zu bitten. Selbstverständlich wünsche ich keinem Menschen Krankheit und Schmerz oder Unglück an den Hals. Natürlich räche ich mich nicht. Ich lecke nur meine Wunden. Ich gehe die Erfahrung einer Demütigung nur immer und immer wieder durch. Ich mache mir dabei das Unrecht, das der andere mir zugefügt hat, immer und immer wieder bewusst. Und ich fühle mich dabei so gut. Ich bin ja nicht derjenige, der Unrecht getan hat, sondern erlitten hat. Von einem niederträchtigen Sünder und so einer wie der, so schlimm wie der bin ich nicht. So hinterhältig, der solche Unwahrheiten über mich verbreitet, der so niederträchtig über mich redet und mich so niederträchtig behandelt. So schlimm bin ich nicht. Ich fühle mich besser. Und genau das ist meine Rache an dem oder an der, die an mir schuldig geworden sind. Diese Rache ist süß, tatsächlich. Denn ich kann sie mir ja leisten, ohne eine böse Tat an dem anderen zu begehen. Dass diese Rache aber so süß und so folgenlos für mich zu sein scheint, dies macht mir den Weg zu meinem Schuldiger so schwer. Und das ist das größte Hindernis dafür, mich aufzumachen, um Vergebung und Versöhnung mit meinem Bruder oder meiner Schwester zu suchen. Lieber lecke ich weiter meine Wunden, bis sich mein Magen verkrampft. Und spätestens an dieser Stelle merke ich, dass meine Rache an meinem Schuldner nicht folgenlos ist. Der verzweifelte Versuch, mich im permanenten Aufwärmen der Unrechtssituation dem Verursacher meines Leidens moralisch überlegen zu fühlen, verstärkt nur mein Unterlegenheitsgefühl. Ja, er macht mich krank. Letztlich schade ich mit meiner Unversöhnlichkeit nur mir selbst, meiner Seele, meinem Körper. Ich war überrascht, als ich mit meiner Frau ein onkopsychologisches Buch las, darin zu lesen von einem Mann, der nicht Christ ist, der sagte: Wenn Sie ein Rezidiv, ein Neuaufbrechen Ihres Krebses vermeiden wollen, dann müssen Sie Ihrem Feind vergeben. Unversöhnlichkeit ist der beste Nährboden für Metastasen und für ein Rezidiv. Vergeben Sie Ihrem Feind, dann wären Sie wieder gesund. Das weiß die Medizin und Psychologie heute. Was man früher nicht für möglich gehalten hatte, dass nämlich viele psychosomatische Erkrankungen ihren Ursprung in Unversöhnlichkeit und fehlender Vergebungsbereitschaft haben. Den anderen, das habe ich auch in diesem onkopsychologischen Buch gelesen und das ist völlig richtig, den anderen berührt es ja überhaupt nicht, der weiß ja gar nicht, wie ich mich abquäle. Der hat vielleicht noch nicht mal gespürt, dass er mich verletzt hat. Den lässt es ganz kalt, was sich in meiner Seele abspielt. Er weiß es ja nicht. Er weiß nicht, welche Qualen ich leide, aber ich bin doppelt geschädigt. Einmal durch eine Niedertracht, eine Gemeinheit oder ein schlecht verarbeitetes Unterlegenheitsgefühl und zum anderen durch meine Magenkrämpfe, die meine Fixierung auf das Unrecht auslöst. Und diese Magenkrämpfe führen dazu, dass ich nicht vergeben kann. Der Arzt verschreibt mir Tabletten oder Tropfen oder körperliche Bewegung. Er sollte besser ein klärendes Gespräch verschreiben. Aber das kann man nicht verschreiben und nicht verordnen. Das muss ich wollen. Ich muss mich dazu entschließen, zu dem anderen hinzugehen und ein klärendes Gespräch zu führen. Anders kommt Gesundung nicht zustande, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu gewähren. Ich bin durchaus kein Sieger, aber ich möchte und habe oft genug Niederlagen erlebt auf diesem Gebiet. Aber zwei Erfahrungen möchte ich hier weitergeben, die mir einfach unendlich geholfen haben. Und ich weiß, dass ich dabei nichts Neues sage. Andere haben das schon vor mir gesagt und ihr habt das vielleicht auch schon hier und da gelesen. Ich erzähle aber davon, weil es mir geholfen hat zu vergeben. Dabei lasse ich jetzt mal die Masse unserer Vergebungserfahrungen unberücksichtigt, die darin bestehen, dass meine Frau und ich zum Beispiel oder unsere Kinder, als sie noch im Haus lebten und wir als Eltern, uns immer wieder um Vergebung bitten mussten. Entschuldige, das tut mir leid, das habe ich nicht gedacht, dass das so bei dir angekommen ist. Ja? Entschuldige, das war Unrecht, was ich dir da getan habe. Und das finde ich eine ganz befreiende Angelegenheit. Und das haben meine Frau und ich uns angewöhnt, das beizubehalten, wenn wir uns in kritischen Gesprächen zusammensetzen, um uns auseinanderzusetzen, dann ist das immer das Beste, dass am Ende so eine Bitte um Vergebung steht. Und das löst einfach die größten, die schlimmsten Knoten. Aber jetzt mal zu den gravierenden Sachen. Da merkte ich, das ist ein Mensch, der hat einfach auf mich abgesehen. Der kennt meine Schwächen und weiß, wie er mich in der Öffentlichkeit blamieren kann. Und da hat es mir geholfen, dass ich angefangen habe, mir ein Blatt Papier zu nehmen und lauter positive Eigenschaften dieses Menschen zu sammeln, der an mir schuldig geworden war. Erstmal habe ich gedacht, na, bei dem fällt mir sowieso nichts ein. Ja, aber tatsächlich irgendwann mal, ach doch, da ist er doch, da hat er eine gute Eigenschaft. Oder da hat Gott ihn doch wirklich begabt. Habe ich mir aufgeschrieben. Und ein paar Tage später kam wieder etwas und wieder etwas. Irgendwas, woran ich, was nie geglaubt hätte, was ich sehen könnte. Und allmählich hatte ich da so ein halbes Blatt voll guter Eigenschaften. Das habe ich mir gesammelt, diese Eigenschaften habe ich gesammelt, habe mir immer wieder durchgelesen. Und dann habe ich etwas getan, was mir sehr, sehr schwer fällt. Und auch nicht immer gelingt. Ich habe Gott dafür gedankt, dass er diesen Schuft so wunderbar begabt hat. Und dass er ihn mit diesen Vorzügen versehen hat. Und das Letzte war, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht unendlich durchhalten. Ich setze mir mal eine Frist von 6 bis 8 Wochen. Und nach 6 bis 8 Wochen habe ich gemerkt, wie mich diese positive Einstellung verändert hat. Und den anderen auch. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihm anders begegnet bin, dass ich ihm freundlich und offen begegnet bin, dass ich ihm positiv begegnet bin. Und auf einmal, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es raus. Ja? War der auch zu mir nett und freundlich? Leider hat er sich geweigert, mit mir mal darüber zu reden. Das konnte er nicht ertragen. Aber trotzdem hat es in mir einen ganz dicken, schweren Knoten gelöst. Ich konnte ihn mit den Augen Gottes sehen, ich konnte ihn positiv sehen, konnte ihm vergeben. Das andere, was mir eben bei diesem einen Menschen nicht gelungen ist, das kann man auch nicht mit allen Menschen machen, ich suche eine offene Aussprache. Eine Aussprache, die Probleme nicht unter den Teppich kehrt. Ach, wir wollen uns doch wieder lieb haben, ist doch alles nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Und deswegen müssen wir ehrlich sein und die Dinge zur Sprache bringen, aussprechen. Aber wichtig ist dabei, keine Schuldzuweisungen zu machen. Du hast mich so furchtbar verletzt. Und wenn du wüsstest, was du mir da angetan hast. Keine Schuldzuweisungen, sondern von Dingen reden, die gelaufen sind und wie sie abgelaufen sind. Fakten nennen, was geschehen ist und wie ich es auch deute. Also nicht, du bist hinterhältig. Auch nicht, du hast mich verletzt und beleidigt. Ich habe gemerkt, damit zwinge ich den anderen nur, sich zu verteidigen. Ich schiebe ihn in eine Ecke, aus der er sich nur noch verteidigen kann. Und dann ist alles aus, wenn man sich gegenseitig nur noch verteidigt. Es kommt dann nicht mehr zu einer ehrlichen Aussprache, wo man es klären kann. Besser ist, habe ich gemerkt, jedenfalls, wenn ich sage, das hat mich richtig wütend gemacht. Oder ich bin am nächsten Tag depressiv gewesen. Ich bin richtig traurig geworden, als ich merkte oder hörte, dass du das und das gesagt hast. Oder dass du mich nicht informiert hast. Oder dass du mich nicht gefragt hast. Oder nicht um Mitarbeit gebeten hast. Mich nicht berücksichtigt hast. Das Wichtigste ist vielleicht, dass ich nicht in der Absicht in ein solches Gespräch gehe, dem anderen zu beweisen, dass er ein Schurke ist. Und das ist nicht ganz so einfach, immer das Ziel zu verfolgen, den anderen zu gewinnen. Das heißt auch, ich bin dabei bereit, eigene Fehler zuzugeben und mir sagen zu lassen, ohne mich sofort zu verteidigen, ohne mich zu rechtfertigen. Das war der erste Teil. Und das alles kommt, das wird nachher, bringe ich nachher auch nochmal, am Mittwochabend zur Sprache, im Blick auf Josef. Das Wichtigste war für mich, dass in solchen offenen Aussprachen der Gesprächspartner und ich uns dann schließlich unterm Kreuz auf Golgatha trafen und dass wir dort unsere Schuld einander bekannten und uns vergaben. Unter den Augen des gekreuzigten Jesus, der sich für unser beider Sünde ans Kreuz hat nageln lassen. Und dem wir also auf diese Weise unserem Zwist, dem Gekreuzigten, aufgeladen haben, haben wir uns von ihm für einen neuen, unbelasteten Anfang miteinander befreien lassen. Immer dann erfuhr ich etwas von der Kraft der Auferstehung. Hier ist mir klar geworden, was heißt denn Kraft der Auferstehung? Da ist eine reale Kraft hinter der Erfahrung, ich kann meine belastete Beziehung Jesus, dem Gekreuzigten, aufladen und mir einen neuen Anfang schenken lassen von ihm. Ich erfuhr etwas von der Kraft der Auferstehung und von der Realität des neuen Lebens in Christus. Wenn ich erlebte, dass wir gemeinsam die Vergebung dessen in Anspruch nahmen, der für unsere Verschuldungen starb. Das ist für mich jedes Mal der größte Gottesbeweis und die stärkste Erfahrung von Freiheit. Hier erlebe ich, dass sich mein Christsein wirklich lohnt. Und ein letzter Gedanke, damit will ich schließen. Nach solchen Aussprachen habe ich auf einmal gemerkt, ich bin nicht mehr der Verbitterung ausgeliefert. Der Segen solcher Vergebungsbereitschaft zeigt sich darin, dass ich mich an die bitteren Ereignisse, die bittere Vergangenheit erinnern kann, aber als ein bewältigtes Geschehen, ohne bitter zu werden. Die Wunde fängt nicht wieder an zu bluten, wenn ich daran zurückdenke. Das ist wie bei einer echten Operationswunde. Bei Wetterwechsel schmerzt und zieht die Wunde. Aber sie hält, sie platzt nicht wieder auf. Und das finde ich so toll. Und da habe ich gemerkt, wie dumm dieser Satz ist. Wer nicht vergessen kann, hat auch nicht vergeben. Es ist Quatsch. Im Gegenteil, wenn ich vergeben habe, dann muss ich das nicht verdrängen. Dann kann ich mich an etwas zurückerinnern und das Schönste ist, dass ich darüber lächeln kann. Dann merke ich, die Vergebung war echt. Und ein letztes. Ich weiß, immer wenn es mir gelingt, solche Gespräche zu führen und Versöhnung zu schaffen, dann war das ein Geschenk. Klar, ich musste drum kämpfen, aber oft genug habe ich auch dann einen Rückzieher gemacht, früh genug. Und wenn es mir gelungen ist, dann habe ich immer gemerkt, das ist ein Geschenk Gottes. Das möchte ich hier auch weitergeben. Ich möchte keinen hier unter Druck setzen. Alle meine Vergebungserfahrungen mit Geschwistern sind Gaben und Geschenke Gottes gewesen. Und dabei habe ich etwas erfahren. Meistens war ich derjenige, der auf einen anderen zuging. Und habe dabei dann immer gedacht, wenn ich mich dann auf den Weg machte zu so einem Gespräch, hab den quasi vor mir gesehen, wie er sich die Hände reibt und sagt, siehst du, jetzt habe ich ihn da, der Brockhaus, der keine Belastung aushalten kann, dieses Weichei, der immer Harmonie braucht, jetzt kommt er angekrochen. Und dann lächelt er über mich und fühlt sich mir überlegen. Wenn aber dann Vergebung und Versöhnung wirklich gelungen sind und ich auf dem Heimweg war, dann habe ich jedes Mal gespürt, in dieser Beziehung war ich der Starke. Ich war der Starke, weil ich Furcht und Feigheit überwunden hatte, weil ich den ersten Schritt auf meinen Schuldiger zugegangen war. Und diese Erfahrung des eigenen Mutes hat mich wiederum stark gemacht. Und darum möchte ich sie euch hier als zur Nachahmung weitergeben. Vielleicht sind sie, das, was ich euch hier zum Schluss sagte, ist das vielleicht für den einen oder anderen eine Art Türöffner. Die fünfte Bitte des Vaters unsers und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, diese Bitte aktiv mit Leben zu füllen. Gott schenke es euch. Amen.